Welcher eher mittelmäßige Fußballer wünscht sich nicht, noch Jahre später bekannt zu sein? Nun, es gibt natürlich auch diese unfreiwillige Bekanntheit, entstanden durch, sagen wir mal, fragwürdige Situationen, die sich abgespielt haben. So ist es auch bei dem heutigen Protagonisten. Wir reden über Vlado Casalo. Ja, herzlich willkommen zur 22. Folge des Retroball-Podcasts, dem Podcast über vergessene Spieler, Geschichten und was es sonst so gibt. Der heutige Spieler ist nicht gänzlich vergessen, auch wenn Menschen, die erst nach 1994 zum Fußball gekommen sind, seinen Namen vielleicht nicht gehört haben. Aber diejenigen, die vorher zum Fußball kamen, bei denen wird wahrscheinlich irgendwas im Hinterkopf sagen, den Namen habe ich schon gehört. Ich bin Jesse und ich werde euch heute auf eine Reise in die frühen 90er mitnehmen. Also ich persönlich selbst noch nicht mit Fußball zu tun hatte und die Geschichte auch erst nachträglich kennengelernt habe. Und deswegen war es für mich natürlich auch eine spannende Geschichte, das Ganze zu recherchieren, wenn man selbst so gar keine Erinnerungen hat an das, was damals passiert ist. Zumal bei diesem Spieler auch eine persönliche, vereinsbezogene Verbindung zu diesem Spieler existiert, die hier später Thema wird. Vlado Casalo kommt am 11. November 1962 in Lende Ruvina zur Welt, einem Örtchen im heutigen Bosnien und Herzegowina, mit knapp dreistelliger Einwohnerzahl. Aufwachsen wird er aber im östlichsten Winkel Kroatiens in der Stadt Osijek, wo er für den Verein Olimpija Osijek spielt. 1983 mit 20 Jahren erfolgt der Wechsel zum großen NK Osijek, damals Teil der ersten Liga Jugoslawiens. 4 Jahre bleibt Libero Casalo dort, verpasst mit der Mannschaft zweimal knapp den europäischen Wettbewerb. 1987 folgt dann der Wechsel zu Dinamo Zagreb. Wenige Wochen später bestreitet er sein erstes und einziges Länderspiel für Jugoslawien. Mit Zagreb kann sich Casalo dann auch für Europa qualifizieren. 1988-89 spielt man in Runde 2 des UEFA Cups gegen den VfB Stuttgart. Für den damaligen Stuttgart-Trainer Ari Hahn gilt Vlado Casalo neben Radmilo Mihajlovic und dem 19-jährigen Zvonimir Boban als Schlüsselspieler von Dinamo. Der VfB ist für die Kroaten aber eine Nummer zu groß. Mit 3:1 und 1:1 kommen die Schwaben weiter. Kurz vor dem Start der Bundesliga-Saison 1989-90 flattert dann ein Angebot ins Haus Casalos. Der erste FC Nürnberg sucht einen neuen Abwehrchef und möchte den Zweikampf- und kopfballstarken Libero verpflichten. Im Probetraining weiß er zu überzeugen. Und der Tipp mit Casalo, der kam von einem, dem man im deutschen Fußball kaum widersprechen kann.
Kicker, Ausgabe 61, 1989. Für seinen vorerst letzten Neuzugang muss der erste FC Nürnberg rund 1 Million Mark nach Jugoslawien überweisen. Ein stolzer, aber wohl angemessener Preis für den 26-jährigen Abwehrhünen, der trotz Trainingsrückstands auf Trainer Hermann Gerland einen guten Eindruck machte. Unterstützung erhält Gerland von kompetenter Seite. Sowohl Teamchef Beckenbauer, der Casalo beim Blochin-Abschied in einer Weltauswahl coachte, als auch Bayern-Trainer Heinkes, der ihn bei seiner Mihajlovic-Inspektion sah, schwärmen von den Qualitäten des jugoslawischen Nationalspielers. Berufen wurde Casalo allerdings nur einmal, gehört aber zum festen Kader für die WM 90 in Italien.
Das Lob kennt kaum Grenzen. Nürnberg-Präsident Gerd Schmelzer spricht auch von einem ganz dicken Fisch, den man da an Land gezogen habe. Das Bundesliga-Debüt verläuft okay. 2:2 gegen Leverkusen, Kickernote 4. Danach dauert es aber erstmal, bis die Fans der Klubberer Casalo wiedersehen. Diverse Muskelverletzungen setzen ihn matt. Schnell gibt es Diskussionen, ob die Ablöse gut investiert wurde. Zum damaligen Zeitpunkt ist Nürnberg finanziell eher am Limit. Und in der Branche spricht man davon, dass Kasserloh vorher schon erfolglos Dortmund und Leverkusen angeboten wurde. Für weniger als 1 Million Mark. Erst eine Zahn-OP sorgt für Linderung der permanenten Muskelverletzung. Aber dann bricht er sich 3 Spiele später ein Bein. Im Herbst 1989 hat man auf dem Platz kaum etwas zu sehen bekommen von dem Spieler, bei dem Franz Beckenbauer zum Nürnberger Präsidenten:
"Den könnt ihr blind nehmen",
sagte. Neben dem Platz, da lernen aber viele Kasserloh kennen. Vor allem VerkäuferInnen in Luxusgeschäften. Kasserloh verprasst sein üppiges Gehalt und wird mehrfach in seinem Mercedes-Coupé von der Polizei angehalten, weil er keinen gültigen Führerschein hat. Nach dem 3. Mal drückt die Polizei kein Auge mehr zu. Kasserloh erhält eine 1-jährige Bewährungsstrafe. Er prahlt in Nachtclubs mit seinem Bling-Bling und wenn ein Journalist eine Schlagzeile braucht, haut er schnell mal einen raus, was dazu führt, dass er nicht, wie von Beckenbauer angekündigt, zur WM nach Italien fährt. Dabei wäre er gerade so fit gewesen, denn am 34. Spieltag schafft Kasserloh noch das Saison-Comeback. Und er schießt beim 2:0-Sieg in Kaiserslautern sogar den ersten Treffer. Dennoch muss Kasserloh damit leben, als Flop angesehen zu werden. Für die hohe Ablöse gab es nur 220 Minuten Leistung, das ist natürlich viel zu wenig. Von den Nebengeräuschen ganz abgesehen. Aber Nürnberg möchte ihn noch nicht loswerden, denn der Club hat einen neuen Trainer, Ari Hahn. Derjenige, der damals im Europapokal einen sehr positiven Eindruck von Kasserloh hatte und den Kroaten nicht aufgeben will. Und es sieht so aus, als ob sich alles zu einem guten Ende wenden könnte. Kasserloh ist gesetzt und zeigt in der Regel gute Leistungen, besticht durch gutes Auge und Stellungsspiel. Dadurch wird er auch Teil des ersten kroatischen Länderspiels. Damals noch halboffiziell vor der Unabhängigkeit. Ein 2:1-Sieg gegen die USA. Kleiner Exkurs. Der Verein hatte Kasserloh die Reise zum Spiel eigentlich untersagt. Kroatien war noch nicht von der FIFA anerkannt. Die teilnehmenden Spieler waren also nicht versichert. Und es war nicht ungefährlich. Wenige Monate zuvor waren die Spannungen zwischen Serbien und Kroatien eskaliert. Es hatte nicht nur die ersten kroatischen Parlamentswahlen gegeben, sondern auch schwere Ausschreitungen beim Spiel von Dinamo Zagreb gegen Roter Stern Belgrad. Die Auswärtsfans aus Belgrad hatten während des Spiels Vandalismus im Stadion begangen, worauf die von Belgrad organisierte Polizei nicht reagierte. Die Dinamo-Fans durchbrachen daraufhin die Zäune und dann schritt die Polizei ein, ging auf die Heimfans los. Zvonimir Boban, der spätere Milan-Star, streckte einen Polizisten mit einem Kung-Fu-Tritt nieder, damit dieser nicht auf die Heimfans zugehen konnte.
The Red Star Belgrade supporters went on the rampage through our stadium and the police did nothing to stop them. So our supporters, the Bad Blue Boys, decided to break through the fences to try and put a stop to it. At which point the police turned against them. I yelled at the policemen, asking them why they were acting like that towards our fans, but not the Belgrade ones. It was then that they hit me twice with a truncheon, at which point I reacted and hit one of them back.
Übersetzt: Er schrie einen Polizisten an, wollte wissen, warum sie einseitig auf die Zagreb-Fans losging, nicht aber auf die Belgrader. Daraufhin wurde Boban 2-mal mit einem Knüppel geschlagen. Anschließend lief Boban auf einen der knüppelnden Polizisten zu und streckte diesen nieder. In der Folge wurde Boban aus der jugoslawischen Nationalmannschaft ausgeschlossen und verpasste die WM 1990. Das erste Spiel der kroatischen Nationalmannschaft gegen die USA war noch mit improvisiertem Kader, denn viele kroatische Spieler wie Davor Šuker, Robert Prosinecki und Alen Boksic und auch Zvonimir Boban mussten an der U21-Europameisterschaft für Jugoslawien antreten. Das Finale Jugoslawiens gegen die Sowjetunion fand gleichzeitig wie das Spiel der Kroaten gegen die USA statt. Das Stadion in Zagreb war ausverkauft, das U21-Spiel interessierte dort absolut niemanden. Am 16. März 1991 spielt Nürnberg gegen den VfB Stuttgart. 21. Spieltag. Nürnberg steht knapp vor den Abstiegsrängen und braucht jeden Punkt. Und Nürnberg zeigt eine schlechte Leistung.
Kicker Ausgabe 22, 1991. Was kam, war ernüchternd und deprimierend. Mit Ausnahme von Torhüter Andi Köpke, der erneut seine herausragende Form bei mehreren Großchancen des VfB unterstrich, und Libero Vlado Casalo konnte niemand überzeugen. Und ausgerechnet Casalo, ansonsten der Herr der Lüfte, überwand Köpke mit einem Kopfball-Eigentor. Tragisch.
Der kroatische Verteidiger ist einer der wenigen, die positiv in Erscheinung treten und trifft dann in der 75. Minute ins falsche Tor. Durch die Niederlage rutschen die Nürnberger auf Platz 17 ab. Es brennt in Franken. Nur die abgeschlagene Berliner Hertha liegt noch hinter dem Club. Eine Woche später spielt Nürnberg in Karlsruhe, ein Konkurrent. Die Franken könnten mit einem Sieg mit den Badenern gleichziehen und immerhin wieder auf Rang 16 springen. Aber der FCN zeigt eine ziemlich desolate Leistung, kommt nur zu wenigen halbgaren Chancen. Karlsruhe mit dem 20-jährigen Talent Mehmet Scholl als Spielgestalter dominiert klar. Beim Tor zum 2:0, dem späteren Endstand, ist es erneut Casalo, der seinen Keeper wieder mit dem Kopf überwindet.
Kicker, Ausgabe 24, 1991. Vlado Casalo entwickelt sich im Abstiegskampf des ersten FC Nürnberg zur tragischen Figur. Nach seinem zweiten Eigentor innerhalb von nur 8 Tagen wird das Nervenflattern des Liberos und der Mannschaft immer größer. »So etwas ist mir in 10 Jahren Profifußball noch nicht passiert«, schüttelte er nach dem Duschen den Kopf und verkroch sich sofort im Mannschaftsbus.
Angesprochen auf eine Denkpause für Casalo, wiegelt Trainer Ari Hahn ab. Es fehlen durch Sperren und Verletzungen auch Alternativen für den kroatischen Nationalspieler. Hahn setzt darauf, sein Libero wieder aufzubauen, stellt sich schützend vor den Verteidiger.
Kicker, Ausgabe 25, 1991. Einen Tag nach dem Karlsruhe-Spiel betrieb er gemeinsam mit der Mannschaft Ursachenforschung. Am Dienstag setzte er sich mit seinem Libero, dem Jugoslawen Vlado Casalo, an einen Tisch. Baute den sensiblen Casalo wieder auf. Der Vlado hat trotz der beiden Eigentore sehr gut gespielt. Er ist und bleibt mein Libero. Aber er ist sehr von Stimmung und Gefühlen abhängig, weiß Hahn um die Psyche des Unglücksraben.
Doch nur wenige Tage später ändert sich alles. Vlado Casalo bittet um seine vorübergehende Freistellung. Laut Trainer Hahn fühle er sich der Situation psychisch nicht gewachsen. Ein Novum im Fußball. Ein Stammspieler eines abstiegsbedrohten Teams bittet während der Saison darum, aus der Mannschaft genommen zu werden, fährt nicht mit den Kollegen in ein kurzfristig organisiertes Trainingslager. Fans und Medien sind verdutzt, zumal Themen wie Depressionen damals gar keine Relevanz zugeschrieben wird. Allerdings ist es diskutabel, ob es in diesem Fall tatsächlich nur um die psychische Situation Casalos geht, denn kurz darauf kommt eine weitere Theorie ans Tageslicht.
Kicker, Ausgabe 26, 1991. Doch das war, so stellte sich später heraus, nur die halbe Wahrheit. Gegen den 29-Jährigen, der zu Beginn der Saison 1989-90 von Dinamo Zagreb zum Walznerweiher geholt wurde, soll die Polizei wegen Versicherungsbetrugs und illegalen Glücksspiels ermitteln. »Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nichts dazu sagen«, hielt sich Interimspräsident Oberhof äußerst bedeckt. »Wichtig ist uns nur, dass er mit seinen großen persönlichen Problemen der Mannschaft erspart bleibt. Die soll sich in aller Ruhe auf die wichtigen Aufgaben konzentrieren können.«
Und es geht in den Ermittlungen nicht nur um Versicherungsbetrug und Glücksspiel. Der Verdacht ist, dass Casalo die beiden Eigentore bewusst erzielt habe, motiviert durch horrende Glücksspielschulden. Der 1. FC Nürnberg entlässt den Spieler fristlos. Die Polizei Nürnberg kassiert ihn ein. Fahren ohne Fahrerlaubnis, illegales Glücksspiel, Wettbetrug als Vorwurf. Man wittert Fluchtgefahr. Der DFB kassiert Casalos Spiellizenz ein. Zu Beginn seiner Zeit in Nürnberg geriet Casalo in Zockerkreise. Er war alleine, sprach kein Wort Deutsch und fand kroatische Landsleute, die mit ihm Spielhallen besuchten. Viel zu spät kümmert man sich in Nürnberg darum, was Kassalo in seiner Freizeit so treibt. Und die hatte er durch die vielen Verletzungen im ersten Jahr reichlich. Es ist auch kein Geheimnis, im Nürnberger Umfeld war Kassalo mit den dicken Autos und luxuriösen Shoppingtouren ja mehrfach aufgefallen. Ein Taxifahrer hatte sich bei der Polizei gemeldet. Er behauptet, Fahrgäste gehabt zu haben, welche sich etwas zu deutlich über die Eigentore gefreut haben sollen. Sie sollen entsprechende Andeutungen von sich gegeben haben. Der Taxifahrer ist der Hauptzeuge des Verfahrens. Kassalo gibt das Fahren ohne Führerschein und das Glücksspiel zu, beteuert aber seine Unschuld hinsichtlich der absichtlichen Eigentore. Die Anklage wird in diesem Punkt fallen gelassen. Letztlich gibt es keine Beweise, welche die Aussagen des Taxifahrers untermauern. Kassalo geht nun im Sommer 1991 zurück nach Kroatien. Mit Fußball ist dort nichts, denn in Kroatien ist der Unabhängigkeitskrieg ausgebrochen. Kassalo schließt sich dem Militär an, kämpft an der Front. Bis er im Sommer 1992 einen erneuten Anruf aus Deutschland bekommt. Von Josip Kusche, Trainer bei Mainz 05. Der kroatische Coach möchte dem tiefgefallenen Libero eine neue Chance geben. Kassalo ist in Mainz gesetzt und versucht sich sportlich zu rehabilitieren.
Kicker Ausgabe 58, 1992. Ein starker Rückhalt für die Mainzer war der sichere Keeper Stefan Kunert, der seine gute Leistung aber relativierte. Wir sind nicht ernsthaft gefordert worden. Deshalb konnte sich Libero Vlado Kasalo immer wieder nach vorn schleichen. Die dritte Chance des Kroaten führte dann zum Tor des Abends. Für Kasalo ein besonderes Glücksgefühl, denn der Abwehrchef kämpft immer noch um ein besseres Image. In Nürnberg waren seine Kopfbälle in die falsche Richtung gegangen. Insider munkelten über obskure Wetten. Doch jetzt hat der Ex-Bundesligaspieler wieder den Kopf frei. Ich habe mein Bestes getan, damit Mainz in der Tabelle nach oben klettert. Die Truppe von Trainer Kuche kann den Mann mit Bundesliga-Erfahrung auch dringend gebrauchen.
Der Kicker wählt ihn kurz darauf zum Mann des Monats Juli. Der Redemption-Arc scheint zu funktionieren. Kassalo wird zu einem der wichtigsten Spieler der Mainzer. Die wollen ihn nun langfristig unter Vertrag nehmen, denn bisher ist Kassalo nur ausgeliehen. Trotz der fristlosen Entlassung in Nürnberg liegen dort noch immer die Transferrechte und die Nürnberger wollen nun auch Geld sehen. Zumal die Klubberer finanziell auf dem Vulkan tanzen und jeden Pfennig brauchen. Doch Kassalo kündigt an, dass er lieber als Amateur zurück nach Kroatien gehen will, als den Nürnbergern Geld zu bringen. Am Ende wird der Libero nochmal für ein Jahr von Mainz 05 ausgeliehen. Weiterhin ist er eine feste Größe der Abwehr, zeigt mehrfach starke Leistung. Den sehr lockeren Lebensstil verzeiht man aufgrund des sportlichen Gegenwertes auf dem Platz. In den kroatischen Cafés der Region gilt er als geachtet und gefürchtet. Ab und zu kommen auch Freunde von ihm bei Mainz 05 vorbei und spielen im Training mit. Unter anderem ein früherer Mitspieler Kassalos beim NK Osijek. Davor Šuka, sein Name. Aber dann wird es wieder merkwürdig. Nach einer Verletzung fühlt sich der Lebemann Kassalo nicht einsatzfähig und verschwindet. Keiner bei Mainz weiß, wo er ist. Kassalo hatte sich eines Abends ins Auto gesetzt und war nach Zagreb gefahren. Nach Tagen kehrt er zurück und verkündet sein Karriereende. Mit 31 Jahren. Später arbeitet Kassalo im Management von Dinamo Zagreb. 1997 wird er wegen Waffen- und Drogenbesitz verhaftet, muss 10 Monate ins Gefängnis. Er ärgert sich nachträglich, nicht nach Japan gegangen sein. Dorthin wollte ihn sein Mainz-Coach Kusche damals mitnehmen. 2012 in einem Interview mit dem Kicker bezeichnet sich Kassalo aber als glücklichen Menschen. Er habe Fehler gemacht, er habe Talent verschwendet, aber er kann jeden Morgen in den Spiegel schauen. Ja, das war die 22. Folge von Retroball. Heute mit einem Spieler, den ich, wie gesagt, damals selbst nicht kannte, weil ich eben erst um 1994 zum Fußball fand und da war Kasserloh gerade zurückgetreten. Ich war dann, nachdem ich gelesen hatte, habe ich auch erst gedacht, wow, was es alles für Spieler gibt. Und dann später habe ich irgendwann herausgefunden, dass derjenige sogar bei Mainz war. Und als Mainz-Fan wirkt das natürlich dann nochmal besonders komisch, gerade wenn dann so ein Spieler mit einer so fragwürdigen Vergangenheit verpflichtet wurde. Aber es ist halt natürlich schwer zu sagen, was ist damals wirklich passiert, weil zwei Eigentore in zwei hintereinander folgenden Spielen. Es ist schon äußerst kurios, zwei Eigentore, die offenbar, es gibt leider kein Bildmaterial, kein Videomaterial, auch ziemlich ähnlich erzielt worden sind. Das hat schon alles einen gewissen Hauch. Andererseits, es konnte halt nichts bewiesen werden. Das Verfahren wegen Wettbetrugs war mehr oder weniger dann nur auf einer einzigen Aussage aufgebaut und die wiederum konnte halt nur Aussagen von anderen mit einbeziehen. Von daher kann man jetzt auch nie sagen, dass er definitiv schuldig ist. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen weiteren schönen Sommer. Hoffentlich bleibt es bei euch erträglich und dann hören wir uns in Folge 23 wieder. Bis dahin, ciao, ciao.